in Verbindung gehen lässt und dass das Lachen lustigerweise Zugehörigkeit erzeugt. Und wir wissen alle, ohne Zugehörigkeit ist halt sehr schwer leben, vor allem das große Wort Freiheit. Ja, für mich geht das ohne Zugehörigkeit nicht. Wenn ich nicht weiß, wo ich hingehöre, ist es nicht interessant, frei zu sein. Dann mag ich nicht meins tun, sondern suche ich die ganze Zeit, dass ich mal wo dazugehöre. Und jetzt haben wir, ja, es gibt für Lachen viele Erklärungen. Ich habe eine physiologische Erklärung. Wir haben 280 Muskeln im Gesicht. Das ist sehr gesund. Wenn wir viel lachen, brauchen wir weniger Faceliftings. Das ist eine Tatsache. Also bitte lachen Sie viel, auch wenn manche Ärzte sagen, man kriegt da hier so kleine Falten davon. Das stimmt. Aber es macht Gesichter sehr fröhlich und lustig und es lässt Sie vor allem jung bleiben, meine Damen. Ja? Es gibt eine kulturelle Erklärung des Lachens oder sagen wir der Unterhaltung. Ja? Und ich kann Ihnen so aus meinem Leben sagen, bei Dimitri haben wir gelernt, Humor und Körpertheater zu machen. Das heißt, wir haben nichts anderes gemacht, als immer zu schauen, wie jemand ins Lachen kommt. Ich bin dorthin gekommen, ein halbes Jahr nachdem mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben ist, war 21 und mir war ehrlich gesagt, ich fand das äußerst oberflächlich. Ich fand das sowas von daneben, dass man nichts anderes tun kann, als tun sollte, es Menschen zum Lachen zu bringen. Und habe sukzessive entdeckt, dass es richtig ist. Und in unserer Kultur aber lernen wir, dass Lachen nur dann erlaubt ist, wenn es gerade nicht wichtig ist. Arbeiten mit Humor, dürfen wir das? Ernsthaft arbeiten. Ernsthaft arbeiten ist Zahlen, Daten, Fakten. Möglichst viel und möglichst sich selbst überlasten. Mit Lachen arbeiten, Humor noch eher, aber mit wirklich herzhaftem Lachen. Also bei den roten Nasen, wir haben auch ein Büro, wir lachen viel, aber wir haben auch schon Kolleginnen gehabt, die gesagt haben, könntet ihr bitte aufhören, es stört. Und dann gibt es das Ideelle, der ideelle Teil des Lachens. Und wie gesagt, der ist mir in den letzten Jahren so bewusst geworden. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ist verständlich. Jemand, der als Flüchtling unterwegs ist, der hat eigentlich alles verloren. Der nimmt dann ganz viel auf sich, um wo anzukommen, um was zu tun, um für eine bessere Zukunft. Dann ist er dort, dann ist es natürlich nicht das Paradies. Die Welt ist nicht einfach so per se Paradies. Und da haben wir heute auch schon so viele Gedanken gehört, wie ja, man findet das Glück halt in sich und selten, indem man irgendwo hinkommt und jetzt ist alles anders. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, auch wir haben so viele Menschen hier, die erschöpft sind, Erschöpfungsdepression, Burnout, die nicht mehr wissen, warum sie leben. Aus verschiedensten Gründen. Und habe angefangen, auch mit denen so Projekte zu machen, wo ich gesagt habe, was kann man denn eigentlich tun, um sich wieder zu spüren? Da gibt es ganz viel. Ich könnte mit ihnen jetzt meditieren, ich könnte mit ihnen Gymnastik machen, ich könnte mit ihnen tanzen, ich könnte sie auch auf die Bühne holen und sie Theater machen lassen oder ihr Leben aufschreiben. Ja, ich mache ganz viele solcher Projekte. Was für mich das Faszinierendste in den letzten Jahren war, dass ich, wenn ich Leute zum Lachen bringe, in der Sekunde in Verbindung kriege mit dem, wonach sie sich sehnen. Nämlich sich selbst da drinnen. Und dazu vielleicht noch eine Anekdote aus der Ukraine. Da leben Menschen, die sind in ihrem eigenen Land Vertriebene. Ja? Ich glaube, ja, wenn man so schaut, Binnenvertriebene, ich konnte mir da nichts vorstellen. Allein die Idee, dass ein Tiroler sich in Wien als Binnenvertriebener fühlen könnte, ist für mich irgendwie nicht fassbar. Ja? Ich meine, ich selber bin Steirerin und lebe in Wien und kenne so ein paar Dinge, wo man denkt, okay, es ist anders, es ist richtig, aber binnenvertrieben fühle ich mich jetzt nicht. Aber diese Menschen sind im eigenen Land, leben in Kiew, in Schulen oder in Schulklassen mit einer Familie, also in so einem kleinen Raum, ja, und wissen nicht, wann sie wieder zurück können, sind aber eigentlich offiziell zu Hause. Und lustigerweise dieses Nicht-Wissen, wo man hingehört, macht was mit den Menschen. Abgesehen davon, dass man alles verloren hat, sitzen die dann dort und haben nichts zu tun. Haben Kinder, die am ehesten noch was tun dürfen, die dürfen nämlich in die Schule gehen, die müssen in die Schule gehen. Die lernen auch am ehesten das Umfeld kennen. Die Mütter dürfen die Familie sozusagen bekochen, also haben auch was zu tun. Den Vätern geht es in der Regel am schlechtesten, weil die haben keine Arbeit und die können das, was ein Mann so vom traditionellen Bild her tut, nämlich die Familie ernähren, für die Familie sorgen können, die nicht erfüllen. Und dann sitzen die so zusammen und es ist alles durcheinander gewürfelt.